Das Jahr 1986 hat viele geprägt. Doch die Wahl des ehemaligen Wehrmachtsoffiziers Kurt Waldheim zum Präsidenten der Republik und vor allem durch das Reaktorunglück in Tschernobyl.
Zu diesem Podcast der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen begrüßt Sie und dich Reinhard Geiger. Die einen sprechen mit Bezug auf die Präsidentschaftswahl 1986 vom Ende einer der Gründungsmythen der Zweiten Republik. Österreich und seine Bevölkerung seien das erste Opfer des Nationalsozialismus geworden. Waldheim hingegen beklagte eine Kampagne von der amerikanischen Ostküste. Unsere Interviewpartner von heute, beide Schriftsteller, haben daraus wohl ähnliche Schlüsse gezogen, aber völlig gegenteilige Konsequenzen. Peter Stefan Jung, geboren 1952 in Santa Monica, entschied sich dafür, ins Ausland zu gehen, um das Geschehen von dort aus zu verfolgen. Vorerst ein Jahr lang. Daraus sind inzwischen mehr als 30 Jahre in Paris geworden. Vor den um 9 Jahre jüngeren, in Tel Aviv geborenen Doron Rabinowitsch, wurde Österreich dadurch erst zur Heimat, wie er in einer Montagsrunde der JBZ erklärte, und zum Anlass und Ort für politisches Engagement. Rabinowitsch ist Gründungsmitglied des republikanischen Clubs Neues Österreich. Ursprüngliches Ziel der Gründer war es, die Beteiligung von Österreichern an den Verbrechen des Nationalsozialismus aufzuarbeiten. Die Affäre Waldheim war nur Anlass, nicht Ursache unserer Auseinandersetzung. Waldheim war bloß ein Symbol, nicht das eigentliche Problem, ist in der Wikipedia darüber zu lesen. Stefan Walli interviewte Peter Stefan Jung und Doron Rabinowitsch zu sozialen Protesten, politischer Unzufriedenheit und zum Mangel an Perspektiven, Utopien oder Verbesserungsvorschlägen. Sie kamen auf Entwicklungen und Parallelen in Frankreich und in Österreich zu sprechen. Zuerst Jung über seine Erlebnisse mit den Gelbwesten in Paris und das Ende seiner Sympathie für diese Bewegung.
Mein erstes Erlebnis mit Tränengas in meinem Leben. Also ich habe das noch nie gekostet und bin aus Versehen in eine der jeden Samstag stattfindenden Demonstrationen hineingeraten. Ich habe einen Besuch bei einem Freund gemacht und konnte ihnen sozusagen nicht entkommen auf meinem Weg zur Metrostation. Habe dann sofort also alles miterlebt, wie sie brüllen, wie hässliche Gestalten es sind. Ich finde sie grauenhaft. Und es mischen sich natürlich unter die Gelben, ich habe gesehen, der Handke nennt sie gelbe Wespen, es mischen sich unter die gelben Wespen dann schwarz gekleidete Zertrümmerer, die dann sofort vor meinen Augen eine Bank vernichtet haben und die Maschine eingetreten haben, auf die Fenster im ersten Stock riesige Steine geworfen haben, die Leute im Haus geschrien haben, sie sollen bitte aufhören, haben aber nicht aufgehört. Also es ist mir äußerst unsympathisch, muss ich sagen. Und dann war es vielleicht am Anfang, in den ersten 3 Wochen, für mich auch noch verständlich. Und dann, so ab der 4. Woche, ist es bei mir umgekippt. Und wenn ich sie jetzt sehe und höre, wäre ich eigentlich wütend. Sie lieben es auch, in die Häuser Feuer-Molotow-Cocktail hineinzuschmeißen, wo dann in den besseren Gegenden, wie sie das nennen, sofort Feuer ausbricht und die Leute aus dem Haus evakuiert werden müssen. Es ist grauenhaft. Ich hätte auch nie in meinem ganzen Leben gedacht, ich bin jetzt über 60, sogar gut über 60, dass ich je ein Mitleid empfinden könnte mit einem Polizisten, wo sich 5 bis 6 von diesen widerwärtigen Typen auf einen stürzen und ihn dermaßen zusammenschlagen. Er hat überhaupt keine Chance. Eine Sache war mit einem Berufsboxer, den sie geholt haben und der dann auch einen besonders zusammengeschlagen hat. Aber es ist ja jeden Samstag irgendetwas los und nicht, dass ich Frieden haben will, aber ich will nicht so vollkommen sinnlose Zerstörungslust, die eigentlich überhaupt nichts bringt. Und niemand in Frankreich weiß, was die Lösung sein könnte, was man tun könnte, wie es besser wird. Präsident Macron, den man absolut auch kritisieren kann, hatte einen Vorschlag, nämlich den, dass man in allen Kleinstädten, in jeder Stadt, in jeder größeren, in jeder kleineren Stadt mit den Bürgern spricht. Also eigentlich genau das, was Robert Jung sich vorgestellt hat mit den Zukunftswerkstätten. Dass man sich also mit den Bürgermeistern in jeder Community, in jeder Gemeinde zusammensetzt und die Bürger fragt, was möchtet ihr anders haben? Das ist auch passiert, aber das Ergebnis ist jetzt noch unbekannt, beziehungsweise das, was bekannt wurde, hat auch nicht zu irgendeiner Beruhigung geführt. Mir ist die ganze Bewegung äußerst, äußerst unsympathisch geworden. Und es ist völlig unterwandert von der extremen Rechten. Wir haben zwar keine Identitären, aber die Le Pen-Bewegung hat ganz viele dieser Casseurs, wie sie sich nennen, dieser Zerstörer, infiltriert in die gelbe Bewegung.
Du hast am Anfang kurz erwähnt, in den ersten Wochen hättest du noch Sympathie gehabt. Was?
Ja, weil eine Demokratie von unten, nicht nur weil das meinem Vater so gefallen hat, sondern weil mir das gefällt, dass man sich nicht alles gefallen lässt und dass man sagt, man kann nicht alles vom Staat einfach oktroyieren und den Bürgern befehlen, was sie zu tun haben. Es ging ja nicht nur um die Erhöhung der Spritsteuer. Also es ging ja auch darum, dass es keine Infrastruktur am Land gibt, keine ordentliche, dass man manchmal ewige Strecken zurücklegen muss, um zur Arbeit zu kommen oder um ein Spital zu kommen. Es gibt im ganzen Land so wahnsinnig viele Gründe, sich aufzuregen. Da sehe ich natürlich einen Grund, auf die Straße zu gehen, aber es muss irgendwie anders geschehen. Mhm.
Die Proteste in Frankreich sind Proteste mit einem sozialen Ursprung, mit sozialen Gründen, die aber dann sehr hässliche Formen annehmen. Ist das eine allgemeine Entwicklung, dass soziale Proteste heute anders aussehen als früher?
Zunächst einmal glaube ich, dass wir ja in anderen Ländern solche sozialen Proteste kaum erleben. Also Proteste, die aufgrund einer fiskalpolitischen Maßnahme losgetreten werden. Das spielt sich doch anders ab und ich sehe da in Österreich zwar auch Bewegungen, aber nicht in diese Richtung. Und das andere ist, diese Gelbwestenbewegung ist keine, die eine soziale Utopie oder Vision oder einen Verbesserungsvorschlag hat oder mit der man wirklich in eine Verhandlung treten könnte. Und das ist eine interessante Gemeinsamkeit. Wir haben Bewegungen, die keine Verhandlungsposition akzeptieren. Es ist nicht klar, was sie wirklich wollen. Also wenn wir zum Beispiel die rechtsextremen oder rechtspopulistischen Parteien und Bewegungen nehmen, dann unterscheiden sie sich von dem, was wir so als Politik kennen, darin, dass sie sich nicht auf Ausgehandeltes einlassen. Während man im Parlament oder in unserer indirekten Demokratie Lösungen durch Kompromisse anstrebt, ist es hier so, dass man unzufrieden ist, aber diese Unzufriedenheit wird nicht mit einem Gegenvorschlag, der eine Vision darstellt, für unsere Gesellschaft beantwortet. Sondern
hier oder
eigentlich ist das in Frankreich, aber in verschiedenen Formen ist das auch in Deutschland so. Ja. Auch die AfD hat kein Bild der Gesellschaft. Sie hetzt gegen Ausländer, aber es ist ja logisch, dass unsere Gesellschaft nicht mehr so ausschaut wie die homogenisierte Gesellschaft nach 45. Das war eine Gesellschaft nach dem Massenmord und es war eine Gesellschaft geprägt durch den Kalten Krieg und den Eisernen Vorhang. Da konnte man wirklich nicht drüber. Aber jetzt ist dieser Windschatten der Geschichte weg. Und trotzdem ist es klar, wir haben ganz bestimmte Probleme, aber die wenden sich nicht in eine Zukunft. Es ist ja auch Macron nicht Ausdruck einer Bewegung gewesen, die mit zum Beispiel den Gewerkschaften oder mit schon existierenden politischen Gruppierungen gearbeitet hat, sondern auch diesem Prinzip folgte. Und das ist ganz interessant, weil er erlebt einen Backlash in dem, was er auch mit hervorgerufen hat. In einer anderen Form möchte ich nicht auf dieselbe Ebene stellen. Was ich aber interessant finde, ist, dass wir rechtsextreme, rechtspopulistische Bewegungen haben, die in Wirklichkeit kein Angebot machen, das zukunftsträchtig ist, sondern die das zerstören, was da ist, in dem Gedanken, wir wollen das so nicht. Und da gibt es einen interessanten Punkt, nämlich in unserer Demokratie gibt es eine Art Schattenpolitik, die aufsteigt und immer größer wird. Diese rechtspopulistischen, rechtsextrem populistischen Kräfte scheinen zu unserer pluralistischen Gesellschaft jetzt dazu zu gehören und sie bedrohen ihre Existenz und sie bedrohen die liberale Demokratie.
Ist es nicht so, dass sozialer Protest durch Personen, die tatsächlich wirtschaftlich benachteiligt sind, heute nicht mehr antritt mit einer Idee, so wollen wir die Benachteiligung aufheben, sondern man tritt an mit einer negativen Folie? Destruktion, Aggression gegen Dritte, vor allem Migrantinnen und Migranten. Würde dieses Bild nicht auch zur österreichischen Situation sehr gut passen?
Es passt insofern, als dass wir es kanalisiert haben in einer Regierungspartei, die das, was nach 45 aufgebaut worden ist, letztlich wegräumen möchte. Also wenn ich zum Beispiel denke, dass bei uns es zwar nicht so ist, dass Kasseure durch die Straßen gehen, aber eine Polizeieinheit eingesetzt wird vom Innenministerium mit einem Polizeioffizier, der im Internet Seiten postet oder Postings teilt von antisemitischen und neonazistischen Akteuren. Und der geht rein ins Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Also eigentlich
Ein Kasseur der anderen Art.
Und zwar hinein in eine Institution, die uns schützen soll davor, dass so etwas passiert. Der nimmt uns sozusagen das Schild weg und desavouiert tatsächlich nicht er jetzt als Person, sondern diese Aktion desavouiert unser Bundesamt für Verfassungsschutz.
Das wird jetzt sehr klaustrophobisch. Wir haben jetzt zwei Optionen vor uns. Ein sozialer Protest äußert sich aggressiv gegen unbeteiligte Personen in einer unproduktiven Art und Weise auf den Straßen, oder ein solcher Protest nutzt staatliche Strukturen mit einem vergleichbaren Ziel. Peter, siehst du Bewegungen, die konstruktiv mit der Situation umgehen wollen?
Also jetzt im Moment sehe ich keine. Proteste sind jetzt nur von dieser Kraft vertreten, die die Zerstörung will. Und das Komplizierte ist, dass man mit ihnen ja nicht reden kann, weil sie lehnen ab, dass es immer eine Galionsfigur gibt. Also dass es einen oder eine Vertreterin oder einen Vertreter gibt, mit dem man dann verhandeln kann. Das lehnen sie vollkommen ab. Das ist ja nicht uninteressant als Konzept, mal ganz anders vorzugehen. Das hat mir auch eben in diesen ersten 3 Wochen ganz gut gefallen. Nur jetzt wird es immer schwieriger, weil man niemanden hat, mit dem man irgendetwas diskutieren kann. Eine der Frauen, die in der Bewegung war, inzwischen ist sie natürlich nicht mehr in dieser Bewegung, wollte bei den Europawahlen antreten. Und sie wurde von den anderen zunichte gemacht. In einer Art und Weise, dass eine solche Aggression gegen diese Frau, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, weil sie wollte das bündeln und in der Europawahl eben eine Chance dieser Bewegung geben. Kommt überhaupt nicht in Frage. Die Art und Weise, wie das abgelehnt wurde, ist wirklich erschreckend. Was noch dazu mich wundert, ist, dass bisher in all den Monaten noch niemand, Gott behüte, ums Leben gekommen ist. Dass da noch nichts passiert ist, ist ein mittleres Wunder.
Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der die Gelbwesten positiv sieht. Sein wichtigstes Argument war, es melden sich Personen zu Wort und greifen ins politische System ein, die das politische System an sich vorbeilaufen haben lassen in den letzten 20 Jahren. Also dass wir eine Art der Beteiligung haben von Personen, die bis jetzt nicht mehr vorgekommen sind.
So hätte Robert Jung am Anfang auch reagiert.
Du auch.
Vielleicht, ja, aber ich glaube nicht, dass er jetzt in dieser Situation das noch verteidigen könnte. Prinzipiell ist es keine schlechte Idee.
Ich denke mir, dass was wir sehen ist, dass in verschiedenen Ländern die Folge zu sehen ist dessen, die Mitte der Gesellschaft ist verloren gegangen. Das heißt, wir haben kein Konzept, das ein Angebot ist für eine Mitte der Gesellschaft und für ein Zusammenhalten. Und die Leute haben auch kein Angebot, kein reales Angebot, wie man eine sozialstaatliche, früher hätte man das nationalstaatlich organisiert, wie man da ein Angebot macht, das auch funktioniert, weil wir sind einen nicht mehr und noch nicht. Es geht nämlich darum, dass diese Modelle nur noch supranational funktionieren könnten. Es werden sicherlich in der Auseinandersetzung, du hast ja auch noch gefragt nach positiven Entwicklungen, es werden sich sicherlich in den Auseinandersetzungen gegen die autoritären Strukturen, gegen die autoritären Bewegungen, auch andere Bewegungen etablieren. Momentan sind sie noch wirklich schwach, die darauf setzen werden, neue Modelle aufzubauen, wo dann auch das Thema der internationalen Solidarität wirklich relevant wird, entstaubt von dem ganzen Ideologischen, was damit einhergeht, nämlich ganz einfach, dass man sagt, wir brauchen ganz bestimmte Arbeitsverhältnisse, damit man nicht Arbeit die ganze Zeit transferiert, dass es nicht ein Lohndumping passiert zwischen den verschiedenen Staaten. Oder wir müssen uns mit den ökologischen Fragen auseinandersetzen. Oder wir müssen mit dem Netz anders umgehen. Übrigens, das Netz ist sicherlich ein Ort, Es gibt ja gar keinen Unterschied mehr zwischen Netz und analogem Leben. Das erleben wir ja die ganze Zeit, dass wir hin und her. Dort kocht das natürlich auf in einer ungeregelten Form. Und insofern harrt das sehr wohl einer Auseinandersetzung, einer Behandlung und auch einer Lösung. Diese Zukunft und diese Lösung, ich kann es jetzt nur ganz verkürzt sagen, wird sich nicht durch eine Mauer zwischen Mexiko und den USA oder durch die Schließung des Mittelmeers aufhalten lassen. Sie wird kommen.
Eine Verbesserung des Lebensstandards von wirtschaftlich benachteiligten Personen bedeutet, dass man dann internationale Ökonomie, internationale politische Strukturen entgegenstellt, um in die Wirtschaft eingreifen zu können, um Lohndumping vermeiden zu können. Das Paradox ist ja vielleicht, dass die Proteste sich ganz besonders gegen die Etablierung von supranationalen Strukturen richten, die eigentlich den Protestierenden am ehesten zugute kämen.
Aber es ist ja logisch, weil momentan ist es doch so, es geht den Leuten nicht unbedingt so schrecklich wie in anderen Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts. Nein, aber sie merken, dass es nicht fair ist, dass manche Leute mehrere Dutzend Millionen verdienen und man nicht die Chance hat, jemals in diese Nähe zu geraten. Dass man immer mehr Jobs aufnehmen muss, um eine Familie zu ernähren. Das ist ja eine Tatsache. Es ist ja nicht in Ordnung, dass man nicht mehr das Gefühl hat, dass man sich einmal sicher zurücklehnen kann. Da ist ja auch etwas geschehen, wo man versteht, dass die Leute sagen, da haben wir eine Angst. Mit Recht haben die eine Angst, weil die Privilegien auch Europas, also unserer Staaten, aber auch in den USA, die gehen ja zurück. Hat ja auch teilweise seine Berechtigung, weil andere Kontinente gleichzeitig aufsteigen. Aber es bedeutet, dass man sich neue Modelle überlegen muss. Ja, und sie werden supranational sein müssen. Trotzdem demokratisch.
Eine Sache würde ich noch gern, wenn wir über Frankreich noch mal kurz sprechen können, hinzufügen. Das Positive, was ich sehe, sind wirklich diese Bürgertreffen in allen Städten. Da ist also etwas entstanden, was positiv ist. Das kommt aber von Macron. Das ist übrigens sehr merkwürdig. Es gab vor der Französischen Revolution von Louis XVI die Idee, in alle Kommunen zu gehen und mit der Bevölkerung zu sprechen. Wie das geendet hat, wissen wir. Mit der Französischen Revolution. Das hat Macron entweder nicht bedacht oder hat ganz bewusst gedacht, er könnte eben eine ähnliche Öffnung zum Volk machen und zeigen, dass es auch anders geht. Das weiß ich nicht. Aber das ist der positive Aspekt, den ich sehe, dass man also wirklich die Bürger einmal überall fragt. Aber das wird auch von der Bewegung nicht positiv angenommen.
Radio Bob.
Aus der Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen.